und gebt das weiter, was ihr auf dem Herzen habt.
Als wir heute Morgen gesungen haben, du bist gut zu mir, da habe ich den Eindruck gehabt, manche Menschen stehen vor ihm und singen tatsächlich, du bist gut zu mir, aber ganz tief in deinen Gedanken denkst du, eigentlich bin ich der Schlechteste hier. Und das ist eine Mauer der Lüge. Und der Herr will diese Mauer heute sprengen.
Gott hat ein Wort für jeden, der sagt, ich brauche heute ein Wort. Ich lese es vor aus Hebräer 2, Vers 14 und 15. Und da steht, weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod ihr ganzes Leben Knechte sein mussten. Und Gott sagt, es ist vorbei, du bist kein Knecht mehr. Und wenn du das Wort nimmst, dann fangen deine Mauern an zu bröckeln, denn er hat dem Teufel die Macht genommen. Er hat ihn außer Wirksamkeit gesetzt durch seinen Tod.
Hast du so eine gedankliche Mauer heute Morgen? Blockiert etwas? Dieses Denken, du bist das Letzte, der Letzte. Komm, wir nehmen das in Jesu Namen und wir zerstören es. Wir geben es Jesus, weil er darüber besiegt hat. Er hat dem Tod die Macht genommen. Und das ist Tod, wenn solche negativen Gedanken uns runterdrücken, runterziehen wollen. Und Jesus, wir nehmen das von dir. Du hast den Sieg. Du hast für uns am Kreuz von Golgatha diesen Löwensieg errungen. Du bist der Löwe von Juda. Und du bist das Lamm, das sich für uns gegeben hat, für die Sünden, für unsere Sünden, für unser Versagen. Wir danken dir, Herr. Du bist ein allmächtiger Gott. Preis dem Herrn. Und jetzt wollen wir auf das Wort Gottes hören. Unser lieber Carsten Buck wird uns heute Morgen dienen über das Thema Barmherzigkeit. Er ist nicht nur Papa von 4 Kindern und verheiratet mit Maria, ehemaliger Regionalleiter unserer Region Nordrhein-Westfalen, sondern er ist auch Buchautor David. Was für ein Typ. Ihr könnt das am Ausgang nachher gerne erwerben, wenn ihr weiteres von ihm lesen möchtet. Und ich muss sagen, Carsten, du bist wirklich ein Typ. Ich habe dich kennengelernt und ich schätze dich sehr, auch unsere Beziehung damals, die wir in Augsburg haben. Und das hat sich innerlich so weiter fortgeführt. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder in derselben Region hier sind, nachdem du mir vorangegangen bist sozusagen. Ja? Herzlichen Applaus für unseren Gastredner Carsten Buck. Gott segne dich, lieber Carsten.
Ja, es ist sehr schön, wieder hier bei euch zu sein. Ich habe mal geguckt, so in meinem Kalender, 2013 war ich das letzte Mal hier. Und davor aber auch so einige Male, auch bei eurer Feier 100 Jahre der Gemeinde hier, 2008 glaube ich war das. Und naja, da bin ich von Wuppertal hierher gefahren, jetzt bin ich von Krefeld hierher gefahren. Krefeld ist ein bisschen weiter, aber ist ja auch nicht sehr weit, das ging alles ganz gut. Und vielen Dank für euer Vertrauen an die Ältesten, an Frank, dass ihr mich eingeladen habt, das Wort Gottes zu bringen. Und ich möchte über Barmherzigkeit sprechen. Ich habe einen Text aus dem Alten Testament, dem ich beginne. Das ist interessanterweise jetzt auch irgendwie der David, aber das hat eigentlich nichts mit meinem Buch zu tun. Glaubt es oder glaubt es nicht. mich hat dieser Text jetzt seit ein paar Wochen sehr beschäftigt. Und als ich gebetet habe, was soll ich denn hier heute bringen, kam immer wieder, ich soll darüber predigen. So, ich habe das auch sogar einmal dann noch verworfen, weil ich irgendwie dachte, und wollte was anderes predigen, aber immer kam dieser Text, so diesen Text, ich hoffe, das ist das, was Gott will. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht, ist der Titel der Predigt. Das ist ja auch ein Bibelvers. Vielleicht weiß ein Bibelkundiger, wo der zu finden ist. Der ist ja nicht da im 2. Samuel. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Kurze Bibelkunde. Bibelquiz. Wo weiß jemand, in welchem Brief das steht? Habe ich schon was verraten, ne? In einem Brief? Ich höre Römer, nicht ganz richtig. Gut, dann seid mal gespannt, der kommt nämlich am Ende der Predigt. Dann lassen wir es mal so stehen. Das ist einfach eine biblische Aussage und ich dachte, eine biblische Aussage als Predigttitel ist immer gut. Also, wir lesen und ich habe ja selber die Fernbedienung, die muss ich noch anmachen. So, und wir lesen 2. Samuel 12, 1 bis 6. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als dieser zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber hatte nichts als ein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte, und er nährte es, sodass es bei ihm und mit seinen Kindern aufwuchs. Es aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen und von seinen eigenen Rindern eines zu nehmen, um dem Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Ich weiß nicht, was dieser Text jetzt so mit deinem Herzen macht. Es ist auf der einen Seite eine ganz einfache Geschichte und auf der anderen Seite geht das ja zu Herzen, wenn man das mal ein bisschen auf sich wirken lässt. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Das ist ein recht altes Bild, 1800 sowieso. Gibt nur die Initialien JB, ich weiß nicht genau, wer der Maler ist. Und in diesem Bild wird diese Szene dargestellt. Also wir sehen einen Mann, der dort sitzt und er hat ein, Lämmlein. Es ist ein bisschen mehr als ein Lämmlein, finde ich. Aber okay, wenn ich es gemalt hätte, hätte ich es ein bisschen kleiner und süßer noch gemalt, aber er hat, sagen wir mal, ein Lamm auf dem Schoß. Es sind drei Kinder dabei ihm, das sind wahrscheinlich seine Kinder. Im Hintergrund dieses wahrscheinlich älteste Kind, die älteste Tochter, hat so eine Schale Milch in der Hand. Ich muss sagen, die Kleidung würde ich auch noch ein bisschen kritisieren, das sieht mir irgendwie nicht so ganz nach Israel aus, aber das ist jetzt nicht wichtig. Das ist irgendwie so ein bisschen eingedeutscht oder was. Egal. Und dann hier im Vordergrund der Mann, der kommt, der zeigt auf das Lamm. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber er hat in seiner Hand so einen spitzen Gegenstand. Für mich sieht es aus wie ein Dolch. Und steht irgendwie so für die ganze Gewalt, die in dieser Geschichte steckt. Im Hintergrund sehen wir eine ganze Reihe von Schafen und ein schönes Haus und ein Pferd oder ein Esel. Naja, es ist der reiche Mann. Und es ist der arme Mann, eine Geschichte von einem armen Mann und einem reichen Mann. Der reiche Mann hat Schafe ohne Ende und er sagt sich, ich habe jetzt gerade jemanden zu Besuch, da ist einer vorbeigekommen, ich will ihm natürlich gut was anbieten, das gehört sich so, aber von meinen Schafen will ich nichts nehmen. Ich nehme das Lamm von dem armen Mann. Das ist eine sehr zu Herzen gehende Geschichte und eine Geschichte, die, wenn wir das so auf uns wirken lassen, eigentlich eine bestimmte Reaktion in uns hervorruft, die nennen wir Empörung. Und zu Recht. Das ist empörend. Das ist furchtbar. Das ist grausam. Das geht gar nicht. Es würde ihn so gut wie gar nichts kosten, eines von seinen Schafen zu nehmen und da jetzt dann die Mahlzeit zuzubereiten zu lassen. Er geht einfach dahin zu dem armen Mann und gut, das war eine andere Zeit. Heute würden wir das so in der Form nicht mehr erleben. Wir haben Menschenrechte und wir haben so einige Schutz. Aber wenn man mal ein bisschen genauer sich mit Politik beschäftigt, wir haben ja nicht mehr den Kolonialismus wie früher, wir haben nicht mehr Sklaven wie früher, aber ich will nicht in die Politik heute reingehen, aber im Grunde genommen gibt es genauso furchtbare Dinge auch heute. Nicht mehr so ganz offensichtlich, alles ein bisschen versteckter. Aber es gibt die Reichen, die Mächtigen und es gibt die Armen und es gibt Unterdrückung und es gibt Ausbeutung und es gibt Unbarmherzigkeit. Aber mein Thema, wie gesagt, ist nicht die Politik. Mein Thema ist das Wort Gottes und mein Thema ist letztlich mein Herz und dein Herz. Wie geht es dir? Wie geht es deinem Herzen? Heute, gerade jetzt, hast du dich schon gefragt, wie geht es dir? Hast du heute schon mal so dich selbst gefragt, wie geht es mir? Wie geht es Gott gerade? Wie geht es denn jetzt gerade Gott? Er ist ja hier. Und wie geht es dir mit deinem Gott? Also ich meine, das ist ja unser aller Gott, das ist derselbe, aber ich sag mal so, wie geht es dir mit deinem Gott? Was ist in deinem Herzen? Bist du eher so der arme Mann hier? Oder bist du eher der reiche Mann? Hast du so das Gefühl, dir ist Gewalt angetan worden, man hat dir etwas geraubt? Oder hast du vielleicht das Gefühl, ich war ganz schön hart zu jemandem? Ich meine, das Wort Gottes ist ja heute da, um heute etwas an uns zu tun. An meinem Herzen, an deinem Herzen. Dazu ist es da. Dazu ist Jesus jetzt hier. Wie geht es dir? Wie geht es Gott? Wie geht es deinem Gott mit dir? Schauen wir uns das nochmal ein bisschen jetzt die Geschichte an hier von David. Also der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber er nahm das Lamm des armen Mannes, bereitete es zu. Es ist sehr nett ausgedrückt. Er nahm das Lamm und er schlachtete es. Diese Geschichte wird ja dem David erzählt, der zu dem Zeitpunkt König war, sehr erfolgreicher König. Es ging ihm richtig gut durch und durch. Und ein Mann namens Nathan kommt eben zu David und erzählt ihm die Geschichte. Die Bibelleser wissen schon so das ganze Umfeld, aber lassen wir das doch nochmal heute so zu uns sprechen, diesen Text. David hört diese Geschichte und was bei ihm passiert, lesen wir hier in Vers 5 und 6. Da entbrannte der Zorn David sehr gegen den Mann und er sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Lamm vierfältig bezahlen, weil er das getan hat und kein Erbarmen geübt hat. David ist empört. Es macht ihn richtig wütend. So eine Ungerechtigkeit. So eine Unbarmherzigkeit. Wie kann denn dieser reiche Mann einfach dem Armen alles stehlen, zerstören? Es ist ja so lieblich beschrieben, wie eine Tochter ist das Lamm. Wie kann der das tun? Völlig empört, völlig zornig. Und er sagt, und das ist auch so ein zutiefst menschliches Gefühl, und ich sage mal, wir sollten vielleicht nicht zu fromm sein, dass wir sagen, wir hätten nie so ein Gefühl. Das stimmt nämlich nicht, wenn ich das mal so behaupten darf. Er sagt, ja, also wenn der so ist, dann ist der ein Mensch des Todes. Also der gehört Todesstrafe. Das wäre richtig fair, richtig gerecht. Oder gut, sagen wir mal, vierfältig bezahlen. Das muss bestraft werden. So eine Unbarmherzigkeit, so eine Unfairness. Empört. In unserem Herzen ist ganz normal die Reaktion und wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen Fairness. Nun, alle, die diese Geschichte ein bisschen kennen, wissen, wie das hier jetzt weitergeht. Denn der Nathan sagt, du bist der Mann. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. Du bist der reiche Mann. Oh. Ich möchte mal sagen, das, was Nathan hier tut, ist eigentlich das, was der Heilige Geist gerne tut. Was der Heilige Geist gerne tut. Denn der Heilige Geist, der Geist Gottes kommt und er möchte gerne uns in die Wahrheit versetzen. Er möchte uns gerne einen Spiegel vorhalten und er möchte uns gerne zeigen, wie es uns geht, wie es Gott geht und wie es uns mit unserem Gott geht. Er möchte uns in das Licht setzen und er möchte uns frei machen. Manchmal bedeutet frei werden, allerdings auch, dass dieser Spiegel uns vorgehalten wird und dass es im ersten Moment furchtbar ist. Weil Sünde furchtbar ist. Weil Sünde zerstörerisch ist. Das, was dem David hier passiert, sage ich mal, in gewissem Sinne kenne ich das auch. Aber ich brauche auch immer die Hilfe Gottes. Denn ich sage mal ganz offen und ehrlich, mir fallen die Fehler von anderen immer ein bisschen leichter auf als meine eigenen Fehler. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Ich sage mal ganz offen, ich bin innerlich ein doch kritischer Mensch. Ist auch irgendwie so, man ist schon länger unterwegs, man hat ein paar Dinge auch schon mal abgearbeitet, das tut man nicht mehr, so die groben Sünden. Und man fühlt man sich schon ganz gut. Und ich bin auch ein Denker, ich bin ein Analytiker, das ist eine Gabe von Gott, das ist gut so, aber immer wieder ertappe ich mich dabei, dass ich so Menschen beurteile und dass ich in meiner Beurteilung eigentlich ziemlich unbarmherzig bin. Aber wenn ich entdecke, was bei mir ist, dann ja, ist das nicht so schlimm. Wenn ich es denn überhaupt entdecke. Wenn ich es überhaupt entdecke. Wenn ich überhaupt Gott auch einlade und das zulasse. Ich meine, der David hätte in dem Moment ja auch sagen können, nee, warte mal, wie Nathan, was kannst du mir denn schon sagen? Ich bin hier König und so, jetzt halt mal den Mund. Du bist der Mann, also warte mal. Aber genau das war, glaube ich, das, warum die Bibel sagt, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wie, warte mal, ein Mann nach dem Herzen Gottes? Also, wenn ich das aussuchen würde, dann würde ich sagen, Josef oder vielleicht Daniel. Wow, unglaubliche Typen, unglaubliche Menschen. Was haben die erlitten und wie haben die gelebt und wie sind die da durchgegangen? Aber David? Ich meine, wovon wir hier reden, und deswegen ist ja dieses Bild von dem Reichen, der das Lamm nimmt und umbringt zu seinem eigenen Nutzen, dahinter steckt ja eine echte Geschichte von David. David ist ein Mörder. Einer, der die Ehe gebrochen hat, einer, der sich eine Frau genommen hat, die ihm nicht gehörte, einer, der sich in dieser Phase seines Lebens überhaupt nicht im Griff hatte, einer, der in der Phase des Lebens nicht nah bei Gott war, einer, wo wir sagen würden, naja, also das ist jetzt durch. Also so einen wird Gott nicht nochmal gebrauchen können. Das ist einfach vorbei. Aber David ist ehrlich. David öffnet sein Herz und als der Heilige Geist kommt, als Nathan kommt, so möchte ich es mal nennen, lässt er sich ansprechen, lässt er sich den Spiegel vorhalten und sagt er, das stimmt. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ich frage mich manchmal, wie das kommt, denn so meine Einschätzung von uns Freikirchlern oder vielleicht auch von anderen ist, dass wir da immer noch ein bisschen Mühe mit haben. Also ich kenne das von mir selbst. Man denkt irgendwie, jetzt bin ich schon so lange Christ, naja, und Sünde, habe ich damit noch zu tun? Habe ich doch schon so viel gelernt. Aber der Heilige Geist möchte uns Sünde offenbaren, um uns frei zu machen, um uns wachsen zu lassen, dass wir verwandelt werden, dass wir immer mehr werden wie Jesus, dass wir Menschen sind, die Barmherzigkeit Gottes erlebt haben und weil sie es erlebt haben, auch Barmherzigkeit Gottes weitergeben können. Wie erfahren und erleben wir die Barmherzigkeit Gottes? Nun, ich bin auch gerne Theologe und ich liebe es zu lesen, zu studieren und so, aber ich habe festgestellt, dass die wichtigsten Dinge in meinem Leben, die konnte ich nicht lernen durch Bücher, sondern die habe ich gelernt durch Erfahrung. Ich werde nicht meine Sünden jetzt hier ausbreiten, aber ich kann mich gut erinnern, wo ich gesündigt habe, wo ich gemerkt habe, du musst es bekennen und wo ich meinen Seelsorger, ja, ich habe einen Seelsorger, dem ich so einmal im Monat telefoniere, wo ich ihm meine Sünden bekenne. Und ich erinnere mich so an eine Sünde, die mich so selber so beschämt hat. Und es hat mir so viel abgerungen, so viel Mühe gemacht, die Sünde zu bekennen. Und es war so gut, das zu tun. Es war so befreiend, das zu tun. Und da frage ich mich manchmal, warum ist das so schwierig? Ich meine, vielleicht ist es für dich nicht schwierig, dann sei gesegnet und kannst du mir nachher die Hände auflegen. Warum ist das manchmal so schwierig? Denn wir haben doch einen Gott, der barmherzig ist. Mach mal ein kleines Studium, Altes Testament, Neues Testament. Such mal die Eigenschaften Gottes. Da finden wir ja so einiges. Er ist heilig, er ist gerecht, er ist allmächtig. Dass er barmherzig ist, wird andauernd betont. Warum? Weil wir das brauchen. Wir brauchen einen barmherzigen Gott. Und gerade weil wir einen barmherzigen Gott haben, könnten wir uns eigentlich dem doch mehr stellen. Könnten wir doch mehr sagen, komm Heiliger Geist, sei mein Nathan, setz mich ins Licht, bestrahle doch mal mein Herz und zeig mir, was da ist. Weil ich bin doch geliebt, ich bin doch wertgeschätzt, ich weiß doch, dass du für mich bist. Offenbare es mir, damit ich wachsen kann. Offenbare es mir, damit ich frei werden kann. Aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Das ist auch so eine Redewendung in der Bibel. Im Römerbrief heißt es mal, aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Der ganze Römerbrief, die ersten Kapitel bis Kapitel 8 einschließlich, geht es fast die ganze Zeit um die Barmherzigkeit Gottes. Oder nenne es Gnade Gottes. Die ganze Zeit, so lange wird uns das dargestellt, dass Gott barmherzig ist, dass er gnädig ist, dass er für uns ist. Na und danach kommen dann die ganzen Aufforderungen, was wir so tun sollen. Und ich entdecke so, dass ich manchmal so diese ganzen Aufforderungen im Kopf habe, was ich alles tun soll. Und ich entdecke auch, dass das so schon auch verbreitet ist. Und dann sind wir so angestrengte Menschen, die immer versuchen, alles richtig zu machen. Was wir übrigens nicht machen, aber manchmal denken. Ich denke das. Das hast du wieder richtig gemacht. Und ich mache vieles nicht richtig. Und ich bin auf der Reise, da mehr zuzulassen, dass ich erkenne, dass ich die Gnade Gottes brauche und dass sie mir auch versprochen ist. Das ist so das Fantastische. Es ist uns doch versprochen. Wir können doch Fehler zugeben. Wir müssen doch nicht immer Recht haben, oder? Meine Frau und ich, wir scherzen da manchmal drüber. Und manchmal schaffen wir es auch nicht so ganz, weil wir sind beide sehr rechthaberisch. Ich sag's mal so. Wir wollen immer beide Recht haben. Wir glauben immer, wir haben beide Recht. Bis wir dann mal wieder auf den Boden kommen und sagen, komm, lass mal das Herz sprechen. Komm mal aus dem Kopf raus jetzt mit den ganzen Richtigkeiten. Ich habe das auch mal in der Seelsorge so erlebt, dass bei einem Konflikt gesagt wurde, ihr habt beide Recht. Obwohl das ging gar nicht, dass beide Recht hatten. Aber beide hatten Recht. Weil es um das Herz geht. Es geht um das Herz. Und ich finde, wir bemühen uns viel und wir müssten eigentlich öfter mal in die Barmherzigkeit Gottes eintauchen und unser Herz wirklich berühren lassen davon, dass Gott so gut ist und dass Gott uns ein neues Herz gegeben hat und dass er uns verwandelt und dass das durch Erfahrung geht, so wie bei David. David hat ja dann gebetet, Psalm 51, wer das mal lesen will, er hat gebetet, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. Ja, er sagt, oh, so bist du und darauf, da kann ich mich hinflüchten. Wenn es danach ginge, wie ich denke, dann würde ich ja denken, du bist ein Mann des Todes. Das ist jetzt vorbei. Das kann man doch nicht mehr vergeben. Das ist doch zu viel. Das war doch viel zu schlimm. Aber Gott vergibt. Gott vergibt, er vergibt David. Er vergibt David, der einen Menschen umgebracht hat, der eine Ehe gebrochen hat. Und das war ein guter Ehemann, wer das mal lesen will in der Bibel. Der Uriah war ein guter Ehemann für die Bathseba. Das ist sehr rührend, das alles zu lesen. David hat etwas getan, was nur Gott zusteht. Nur Gott bestimmt eigentlich über Leben und Tod. Aber David hat den umgebracht. Und er hat so viel Leid gebracht, nicht nur die beiden, er hat so viel Leid gebracht, seine Berater und wie er das gemacht hat und die Soldaten, die da mit im Kampf waren und so. So viel Elend, so viel Leid. Deswegen betet David und sagt, hilf mir aufgrund deiner Barmherzigkeit. Ich sag mal so, ich hätte die Barmherzigkeit nicht mit mir. Ich würde sagen, das war zu viel. Das war zu schlimm. Das kann nicht mehr vergeben werden. Und dieser Gedanke heute, der so ein bisschen wie ein roter Faden durch den Gottesdienst geht, mit den Mauern, mit dem, dass Gott heute Mauern einreißen will. Ich glaube, es gibt den einen oder anderen heute hier oder die eine oder andere heute hier. Du hast dich selbst eingemauert und du bist erbarmungslos gegenüber dich selbst. Ich möchte das als einen Impuls weitergeben. Vielleicht irre ich mich, aber vielleicht ist es etwas, was jemand mitnehmen kann heute für sich. Du bist erbarmungslos mit dir selbst. Du bist härter mit dir selbst, als Gott mit dir ist. Und Gott möchte so gerne seine Barmherzigkeit in dein Herz schütten. Gott möchte dir so gerne sagen, dass er dir deine Schuld vergibt. Gott möchte dir heute Morgen so sagen, komm zu mir. Du musst nicht auf Distanz bleiben. Komm zu mir, komm an mein Herz. Deswegen habe ich gefragt, wie geht es dir? Und ich weiß, wir sind jetzt hier im Gottesdienst und dann haben wir unser Sonntagslächeln auf und das ist ja auch okay. Aber mein Wunsch ist, dass du heute etwas mitnimmst, dass du heute eine Berührung mit Gott hast und dass du frei wirst. Und dass, wenn du deine Sünde dem Herrn gesagt hast, dass du ihm auch glaubst, dass er dir vergeben hat und dass er dich liebt. Und vielleicht haben wir deswegen dieses drastische Beispiel von David. Dem wurde ein Mord vergeben und ein Ehebruch und ein großer Schaden damals. Er war ein Leiter, er war ein König. Ein großer Schaden für das ganze Volk war das, wenn man das mal alles so anschaut. Aber wie heißt es so schön? Gottes Güte und Barmherzigkeit hat kein Ende. Da ist kein Limit. Das einzigste Limit, was die Barmherzigkeit Gottes angeht, ist, dass du das Limit setzt, indem du es nicht glaubst, indem du es nicht zulässt, indem du vielleicht dir gegenüber selber sagst, ich bin so schlecht. Wir hatten es auch in dem prophetischen Wort. Ich bin so schlecht. Ich habe das wieder nicht geschafft. Und es sind gerade, ich sag mal so, die Menschen mit dem hohen Maßstab. Die Menschen, die viel richtig machen, aber nicht alles. So ist das mal eine Botschaft für alle Perfektionisten. Ich neige da auch zu. Ich sag dir, du schaffst es nicht. Oh. Nein, du bist ein Mensch und kein Gott. Du schaffst es nicht. Du bist nicht perfekt. Du wirst nicht alles richtig machen. Deswegen, wenn Gott dir vergibt, du musst es auch. Wenn Gott sagt, ich liebe dich, dann musst du dich auch lieben. Liebst du dich? Ich rede nicht von Egoismus. Ich rede nicht von, ich bin hier der Wichtigste und alles muss sich um mich drehen. Davon rede ich nicht. Das ist Narzissmus, das ist eine andere Krankheit. Aber du musst glauben, dass Gott dich liebt und deswegen liebe du dich auch. Und empfange und glaube die Barmherzigkeit Gottes. David hat es am Ende des Tages geglaubt. Er hat es angenommen. Er hat noch furchtbar gelitten. Er hat auch noch eine gewisse Strafe bekommen von Gott. Ja, das war alles mit drin. Aber eines ist nicht passiert, dass David die Beziehung zu seinem Gott verloren hat. Und das war das Allerwichtigste. Wie geht es dir und wie geht es dir mit deinem Gott? Wie ist deine Beziehung gerade mit deinem Gott? Glaubst du, dass er dir barmherzig ist? Und musst du vielleicht glauben, dass er dir deine Schuld vergeben hat und deine Fehler? Ich möchte uns noch diesen Text lesen, weil ich gemerkt habe in der Vorbereitung, dass das nochmal sehr die Sache auf den Punkt bringt. Die Barmherzigkeit triumphiert über dem Gericht. Die Barmherzigkeit triumphiert über dem Gericht. Was für eine tolle Aussage. Und die Barmherzigkeit war hier auf der Erde in Fleisch und Blut und sein Name ist Jesus. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Er war extra hier und er hat es demonstriert und gezeigt. Er ging mit Menschen um und das ist so schön, die Evangelien zu lesen, auch in dieser Hinsicht zu lesen, okay, du bist Jesus, ich bin jetzt die Person, der du gerade begegnest. Hier ist eine Frau, ich lese uns den Text Johannes 8, und das ist jetzt noch ein Ausschnitt, aus Zeitgründen nicht der ganze Text. Es geht darum, dass eine Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, dass die Pharisäer gesagt haben, jetzt müssen wir diese Frau gemäß des Wortes Gottes behandeln. Und erschreckt nicht, es steht wirklich im Alten Testament so drin, auf Ehebruch steht die Todesstrafe. Ist jemand froh, dass wir nicht im Alten Testament sind? Und die Pharisäer, das waren ja feine Menschen. Das waren ja auch immer die, die alles richtig gemacht haben, ne? Haben sie zumindest gedacht. Genauso der Typus. Und ich finde das so großartig, ich habe das mal gefunden in einem guten Buch, guten theologischen Buch. Es ist so schlau, die Pharisäer als Spiegel zu nehmen für sich selbst. Es ist nicht schlau, die Texte zu lesen und zu sagen, oh, guck dir mal wieder die blöden Pharisäer an, das gibt's doch nicht. Wie die sich wieder verhalten, unglaublich. Könnte mir ja nie passieren. Oh, wie ist es? Ein wunderbarer Spiegel, um mal zu schauen, gibt's da was in mir? Klar, ich bin errettet, darum geht es nicht, aber ich möchte wachsen im Glauben und dazu ist das Wort Gottes da. Okay, die Pharisäer kommen zu Jesus und sie sagen, hier die Frau erwischt beim Ehebruch. Kann man sich mal fragen, wie haben sie die da überhaupt erwischt, aber das ist eine andere Frage. Was haben die eigentlich gemacht, dass sie die erwischt haben? Eine andere Frage. So, und jetzt steht Jesus da, der Sohn Gottes. Da ist das Wort Gottes. Todesstrafe auf Ehebruch. Sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Oh, göttliche Weisheit. So eine Weisheit, unglaublich. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Als die Ankläger das hörten, machten sie sich einer nach dem anderen davon. Die Ältesten zuerst. Oh, das ist Jesus, ja. So eine Autorität. So simpel, aber so vollmächtig. Schließlich war Jesus allein mit der Frau, die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Können wir vielleicht ein bisschen ahnen, wie es dieser Frau geht? Ich meine, sie wurde gerade in die Öffentlichkeit gezerrt, ihre Sünde wurde öffentlich bekannt gemacht und ihr schlug bestimmt das Herz bis zum Hals, weil sie dachte, jetzt bin ich gleich tot. Und jetzt steht Jesus da noch, auch ein Jude, auch einer, der die Schriften kennt, auch einer, der gelesen hat, dass jetzt Steinigung dran wäre. Da richtete sich Jesus wieder auf, sagte zu ihr, wo sind die? Hat dich keiner verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. Da hätte ich jetzt gern mal so ein Tondokument, ja, so ein Video, so ein YouTube oder so, aber gut. Niemand, Herr. Dann verurteile ich dich auch nicht. Geh und sündige nicht mehr. Dann verurteile ich dich auch nicht. Wie kann das sein? Er bricht das Wort Gottes. Wie kann das sein? So verurteile ich dich auch nicht. Er ist der Sohn Gottes. Er ist heilig. Als die alle überlegt haben, bin ich ohne Sünde, damit ich die Steine werfen kann, hatten sie Gott sei Dank genug Selbsterkenntnis zu sagen, den werfe ich lieber nicht. Weil dann kriege ich vielleicht auch nachher noch einen ab und dann bin ich auch tot. Jesus war ohne Sünde. Er hätte jedes Recht der Welt. Und er hätte das Wort Gottes auf seiner Seite, diese Frau jetzt zu steinigen. Hätte er nicht sogar die Pflicht, es zu tun? Aber Jesus ist gekommen, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Die Barmherzigkeit triumphiert über dem Gericht. Ich möchte sagen, die Barmherzigkeit negiert nicht das Gericht. Die Barmherzigkeit sagt nicht, naja, Gericht, das vergessen wir mal. Wir haben einen Gott, der ist liebevoll und dann sollen doch die Leute alle machen, was sie wollen und dann kommen sie auch alle in den Himmel. Ist ja eine beliebte These. Ist auch irgendwie nett. Passt auch sehr in unsere Zeit. Jeder, wie er will und schön tolerant und ach komm, das ist auch nicht so schlimm und das ist auch nicht so schlimm und das ist auch nicht so schlimm und das ist auch nicht so schlimm. Ich bin froh, dass wir nicht so einen Gott haben, der sagt, das ist alles nicht so schlimm. Wo soll das denn enden? Es ist doch schlimm, wenn Kinder missbraucht werden, oder? Es ist doch schlimm, das Böse in dieser Welt. Das ist doch schlimm, oder? Die Ausbeutung. dass die Reichen die Armen ausbeuten. Das ist doch schlimm. Da sollten wir empört sein. Aber Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Ich sag mal, meine These ist, warum er das sagen kann, weil er jetzt gerade mal so ein Stück so, er ging so über die Zeit, ja. Er ist gerade mal so ausgestiegen aus der Zeit, aus dem Zeitpunkt, in dem er war. Und er wusste, dass die Steine, die eigentlich jetzt fliegen müssten, um das Böse auszurotten, dass diese Steine eigentlich die Sachen sind, die ihn treffen werden in Kürze, wenn er am Kreuz ist. Die Steine sind nicht geflogen, weil ihn die Nägel getroffen haben. Und so war er gesandt, so ist er gekommen. Das war sein Auftrag. Er ist nicht gekommen, zu sagen, das ist alles nicht so schlimm. Er ist gekommen, um zu sagen, schmeiß die Steine auf mich. Das war sein Auftrag. Und das ist die Barmherzigkeit Gottes, die triumphiert über dem Gericht. Und deswegen, weil wir Jesus haben, dürfen wir sagen, Nathan, komm, Heiliger Geist, komm. Zeig mir doch, was los ist. Ich weiß doch schon, und zwar viel besser als die Frau damals, die hat viel mehr gebibbert. Ich weiß doch schon, dass meine Fehler, dass meine Sünden, mein Versagen schon zu dir ans Kreuz gegangen sind. Meine ganzen Bösartigkeiten. Ich weiß doch schon, dass du, die fleischgewordene, die personifizierte Barmherzigkeit, triumphiert hast über dem Gericht, weil du bist auferstanden. Du hast das alles genommen und dann bist du auferstanden. Ich frage mich manchmal, Carsten, warum bist du so blöd? Wieso bist du noch rechthaberisch? Wieso verurteilst du noch andere? Warum bist du noch so unbarmherzig manchmal? Auch zu mir selbst manchmal. Und zu anderen. Das hängt übrigens irgendwie am Stück. Ich habe mal gelesen, Menschen, die nicht genießen können, sind ungenießbar. Menschen, die nicht die Barmherzigkeit Gottes empfangen haben, ich behaupte mal, die haben auch keine Barmherzigkeit. Woher kriegt man die? Wenn man es erlebt mit Gott live. Gott, vergib mir meine Schuld. Danke, du vergibst sie mir. Du hast doch Jesus schon gegeben. Und ich darf ganz ehrlich sein vor meinem Gott. Ganz, ganz ehrlich sein. Nicht wie die Pharisäer verblendet. Nicht wie der reiche Mann. Der reiche Mann. Wie konnte der das machen? So verblendet, diesem armen Mann das Lämmlein zu nehmen. David, so verblendet. Wie konnte er das machen? Diese Ehe zu zerstören, einen Mann umzubringen, so viel Leid zu. Wie konnte er es machen? Verblendet. Total verblendet. Massive Verblendung. Kein Wahrnehmen, kein Licht. Wir sind berufen von Gott. Und er ruft uns heute. Sei barmherzig. Sei barmherzig mit dir, indem du die Barmherzigkeit Gottes empfängst für deine Fehler. Und ich möchte noch eine zweite Frage dir stellen. Vielleicht bist du auch gerade unbarmherzig gegenüber jemand anders. Und ich möchte nicht, dass du jetzt sagst, oh stimmt, das darf ich ja nicht sein. Ich bin ja ein guter Christ. Ich möchte, dass du damit ins Gebet gehst. Wenn dir jemand etwas angetan hat, wenn dir jemand das Lamm geklaut hat, das ist nicht gut, das musst du auch nicht schönreden. Wenn dich jemand schwer verletzt hat, das ist nicht gut, das musst du auch nicht fromm wegreden. Das, was da wehtut, das, was dir jemand angetan hat. Dann lass dich berühren von der Barmherzigkeit Gottes und vergib. Vergib dem Menschen, der dir das angetan hat. Vergib. Vergib dem Menschen, der dir das angetan hat. Weil du die Barmherzigkeit Gottes kennst, die er mit dir hat, dann kannst du vielleicht, hoffentlich, betest durch, auch dem anderen vergeben. Und so möchte ich zum Schluss uns diese Bibelstelle hier jetzt bringen. Sie steht im Jakobusbrief, lösen wir das Rätsel noch auf. Jakobus 2, Vers 13. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Wer unbarmherzig ist, wird keine Barmherzigkeit empfangen. Wer nicht vergibt, wird keine Vergebung empfangen. Das hört sich brutal an und das ist es auch und das ist aber die Wahrheit. Lass los. Lass los, auch wenn es schwer ist. Lass los. Vergebung ist eine Entscheidung. Vergebung ist nicht Versöhnung. Das ist was anderes. Das geht nur, wenn der andere auch will. Und ich sage auch nicht, dass Vergebung immer leicht ist. Das kann manchmal richtig dauern. Da brauchst du vielleicht ein paar Gespräche seelsorgerlich. Da brauchst du Gebet, da brauchst du Hilfe. Aber wenn du in deinem Herzen sagst, da will ich hin, mehr erwartet Gott doch gar nicht. Mehr erwartet er doch gar nicht. Ein bisschen Bereitschaft und dann kommt er, der Geist Gottes, und er hilft dir und dann baut sich das auf. Und dann vergibst du und dann bist du barmherzig und das hat so viel Rückwirkung auf dich. Jemand hätte mal gesagt, wenn du nicht vergibst, hast du das größte Problem. Deine Lebensqualität ist mal schon mal sowieso massiv beschädigt. Wenn du nicht vergibst, dann drehst du dich um dieses Problem. Wahrscheinlich mehr als der, der dir was angetan hat. Dein Leben wird so eingeschränkt. Vergib. Vergib. Amen. Dann sollten wir mit einem Lied jetzt vor Gott sein, ihn ehren. Und nochmal, lass diesen Gottesdienst ein Segen für dich sein, indem du dein Herz jetzt Gott hinhältst, ja? Und die Barmherzigkeit triumphieren lässt in deinem Herzen. Für dich, für deinen Mitmenschen und zur Freude unseres Gottes. Amen.